Philipperbrief. Ein letztes Mal. Zumindest für eine Weile. Heute ist die letzte Predigt aus der Philipperbriefreihe. Das letzte Mal diese nervige Frage, welche Überschrift ich über den Philipperbrief gestellt habe, als Gesamtzusammenfassung. Wer weiß das? Orientierung, Halt und Freude. Sehr gut, jawohl. Der heruntergekommene Jesus schenkt die Orientierung, Halt und Freude im Leben. Ich denke, das passt eben gerade auch vor dem Hintergrund, was ich erwähnt hatte mit Blick auf Hamburg. Jesus ist heruntergekommen, hat sich hineinbegeben, hat sich selbst hingegeben, hat sich opfern lassen, um uns Orientierung zu geben. Eine Zielrichtung im Leben, eine Ausrichtung und auch Freude, etwas, wozu wir Ja sagen können. Und das ist eben diese gute Botschaft, die wir im Philipperbrief auch finden. Auch heute, in diesem letzten Abschnitt, in den Versen aus Kapitel 4, die Verse 10 bis 23, die ich jetzt vorlesen möchte. Und möchte dich ermutigen, wenn du eine Bibel hast, die mit aufzuschlagen, kannst du hinten sonst eine ausleihen. Wir haben genug davon. Greif einfach zu. Philipper 4, die Verse 10 bis 23. Paulus schreibt dort: Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn von Herzen dankbar, dass es euch wieder möglich war, mich finanziell zu unterstützen. Ihr wart zwar immer dazu bereit, aber wurdet in letzter Zeit durch die ungünstigen Umstände daran gehindert. Ich sage das nicht, um euch auf meine Not aufmerksam zu machen. Schließlich habe ich gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut. Und ich kann mit beiden zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Trotzdem war es sehr freundlich von euch, mir in meiner Notlage zu helfen. Ihr wisst ja, dass ich mich von keiner anderen Gemeinde als von euch in Philippi habe unterstützen lassen. Gleich von Anfang an, als ich von Mazedonien weiterzog, um die rettende Botschaft zu verkünden, wart ihr die einzigen, von denen ich als Gegenleistung für meinen Dienst Geld annahm. Ihr habt schon an meinen Lebensunterhalt gedacht, als ich in Thessalonich war, und danach habt ihr mir noch mehrmals geholfen. Ich schreibe das nicht, weil ich mir weitere finanzielle Unterstützung erhoffe. Es geht mir um die Frucht, die daraus erwächst. Gott wird euch für eure Liebe und Fürsorge belohnen. Ich habe alles bekommen, was mir Epaphroditus von euch überbrachte. Nun habe ich alles, was ich brauche. Ja, mehr als das. Eure Gabe ist wie ein wohlriechendes Opfer, das Gott gefällt. Aus seinem großen Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Gott, unserem Vater, gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Grüßt alle Christen in Philippi von mir. Herzliche Grüße von den Brüdern, die bei mir sind. Auch alle anderen Christen hier grüßen euch, besonders die im kaiserlichen Dienst. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Also Paulus schließt jetzt diesen Brief ab, wo er verschiedene Themen angepackt hat. Und hier kommt er auf ein Thema zu sprechen, was sehr persönlich ist zwischen ihm und der Gemeinde. Es geht darum, wie die Gemeinde ihn unterstützt hat und wie er das wahrgenommen hat, wie er damit umgegangen ist und was er alles auch damit verbindet. Aber auch eben in so einem Einschub, auch wie er selbst generell mit verschiedenen Lebensumständen umgeht. Und ich denke, wir können aus diesem Abschnitt viel für uns heute lernen. Vers 10 erwähnt er eben ihre Unterstützung, und eigentlich ist Vers 10 so verbunden mit Vers 14, wenn man da so reinguckt. Und dann haben wir so einen Einschub. 11 bis 13 sind ein Einschub, die das Thema aufgreifen, aber von der ganz persönlichen Perspektive von Paulus, wie er in seinem Leben mit Situationen umgeht. Und 10 und 14 gehören eigentlich ganz eng zusammen. Und was sehen wir jetzt in diesem Einschub? Das sind die ersten Verse, die wir betrachten wollen, 10 bis 13. Paulus gibt hier einen Einblick in das, wie er mit seinem Leben umgeht. Und er hat ein sehr vielfältiges Leben. Ich werde gleich noch ein Beispiel davon geben, wo er vorstellt, was er alles in seinem Leben erlebt hat, in seinem Einsatz für Christus. Und Paulus erwähnt hier vor allem so das Materielle, wie es ihm so im Materiellen gehen kann. Er sagt dort: Ich sage das nicht, um auf meine Not aufmerksam zu machen. Ich werde gleich noch darauf zu sprechen kommen, wieso er das so hier betont. Schließlich habe ich gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut. Ich kann hungern und ich kann genug zu essen haben, kann arm oder reich sein, wenn man das zusammenfassen möchte. Egal, welche Situation mir begegnet, ist in meinem Leben. Und egal, welche Situation mir begegnen wird in meinem Leben, ich kann damit umgehen. Und deshalb habe ich auch eine gewisse Unabhängigkeit von dem, wer mich wie unterstützt. Und das sagt er denen so als Ermutigung. Er ist dankbar für die Unterstützung der Philipper, aber er möchte ihnen den Druck rausnehmen, dass sie ihn unterstützen müssen, weil er sonst Probleme bekommt, weil er sonst nicht weiß, wie er zurechtkommen soll. Er möchte den Druck da rausnehmen. Deshalb erwähnt er diesen Einschub. Wie erwähnt, Paulus bezieht sich hier vor allem auf finanzielle, weil es bei den Philippern hier jetzt auch um die materielle Unterstützung geht. Aber das, was Paulus hier erwähnt, wie er gelernt hat, mit verschiedenen Lebenssituationen umzugehen, kann man auch auf andere Sachen beziehen. Man könnte das auf Krankheit beziehen. Man könnte das auf Verlust beziehen, den man erlebt hat. Auf Beziehungen, die vielleicht in Brüche gegangen ist. Auf viele verschiedene Themen. So bunt wie das Leben ist, so unterschiedlich sind die Situationen, mit denen wir zurechtkommen müssen. Und das, was wir von Paulus hier erlernen können, ist, wie wir mit diesen ganz verschiedenen Situationen lernen können, umzugehen. Und der Kerngedanke, den Paulus transportiert, ist, dass wir es schaffen, ein Ja zu finden, ein Ja zu dem Leben, das mir aufgelastet wird. Dass ich nicht gegen das kämpfe, was mir aufgelastet wird. Dass ich nicht die ganze Zeit dagegen angehe, sondern dass ich ein Ja zu dem finde, was mir im Moment aufgelastet ist. Denn wenn ich die ganze Zeit gegen Sachen ankämpfe, die ich nicht ändern kann, und das war auch letzte Predigt das Thema, Sorgen, die ich nicht verändern kann, an denen ich nichts ändern kann, wenn ich mich dagegen die ganze Zeit auflehne, wenn ich im Widerstreit damit lebe, wenn ich meine Situation nicht bereit bin zu akzeptieren, obwohl sie nun einmal so ist, wie sie ist und ich sie nicht ändern kann. Was wird daraus entstehen? Was kann daraus nur entstehen? Frustration. Wenn ich gegen eine Mauer anrenne, die härter ist als mein Schädel, dann werde ich nur Frustration erleben. Und aus Frustration entsteht Bitterkeit. Und ich verbittere in meinem Leben. Und es gibt viele Menschen, die entwickeln eine Bitterkeit in ihrem Leben aus Frustration, weil sie nicht gelernt haben, das Leben erst einmal so anzunehmen, so wahrzunehmen, wie es ist. Und weil sie versuchen, die Realität zu verbiegen, obwohl sie das nicht können. Und deshalb, das, was wir hier lernen können, ist, Ja zu sagen, erst einmal Ja zu sagen zu der Lebenssituation, in der wir stehen. Das bedeutet nicht, dass ich es gut finde. Das bedeutet nicht, dass ich mich darüber freue. Das bedeutet nicht, dass ich es nicht gerne anders hätte. Aber es bedeutet, dass ich es erst einmal annehme. Und wir haben so Beispiele vielleicht auch aus unserer Geschichte, auch aus der näheren Vergangenheit, wo wir merken, wie schnell sich Situationen ändern können. Wie anders plötzlich Lebensumstände werden können. Dass wir eben nicht alles in der Hand haben und dass wir manchmal überwältigt werden von den Ereignissen. Da fällt mir zum Beispiel ein, das ist schon wieder fast ein halbes Leben her für manche, aber der Aktiencrash 2001. Ich weiß nicht, ob ihr den noch so vor Erinnerung habt, wo eine riesige Blase entstanden ist, Aktienblase, eine Begeisterung. Die Telekom-Aktie damals als der Vorreiter für den Kleinanleger aus Deutschland, der endlich bereit ist, in Aktien anzulegen. Und dann, wie bei einem Ballon, wo man eine Nadel reinsteckt und bam, alles ist geplatzt. Die Kurse sind abgestürzt. Da haben Leute ihr ganzes Erspartes hineingesteckt und plötzlich war das nichts mehr wert. Ein paar Jahre später, Immobiliencrash 2008, genau das Gleiche. Wir merken, wie sich Lebensumstände radikal verändern können. Ein Unfall, ich fahre im Auto und plötzlich ist da was passiert und mein ganzes Leben wird umgekrempelt. Wir haben das nicht im Griff. Wir können die Situation nicht ändern. Und die Frage ist, wie gehe ich jetzt mit dieser neuen Situation um? Es gibt viele, die daran verzweifelt sind. Sehr verständlich. Wir haben das nicht im Griff. Und das kann uns sehr viel Verschiedenes im Leben begegnen. Und ich möchte ein Beispiel vorlesen von Paulus aus dem 2. Korintherbrief, wo er auf seine eigene Situation zu sprechen kommt. 2. Korinther 11, die Verse 22 bis 33. Er wird dort angegriffen von Leuten, die ihn in Abrede stellen, dass er ein guter Apostel ist und dass er eigentlich ein Niemand ist und so weiter, die sich selbst herausheben. Und ihnen gegenüber möchte er so ein bisschen anfangen zu prahlen. Er stellt sich selbst als Narren dar, der anfängt, in Narrenrede zu sprechen. Und er erwähnt jetzt, sind Sie Hebräer? Das bin ich auch. Sie sind Israeliten? Das bin ich auch. Sie sind Nachkommen von Abraham? Ich etwa nicht. Sie sind von Diener von Christus. Was ich jetzt entgegne, kann wirklich nur noch ein Narr sagen. Ich habe Christus weit mehr gedient und viel mehr auf mich genommen als Sie. Ich bin öfter im Gefängnis gewesen und häufiger ausgepeitscht worden. Viele Male hatte ich den Tod vor Augen. 5-mal habe ich von den Juden die 39 Schläge erhalten. 3-mal wurde ich von den Römern mit Stöcken geschlagen und 1-mal hat man mich gesteinigt. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. 1-mal trieb ich sogar einen Tag und eine ganze Nacht hilflos auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen bin ich immer wieder in Gefahren geraten, durch reißende Flüsse und durch Räuber. Ich wurde von meinem eigenen Volk bedroht, ebenso wie von den Nichtjuden. In den Städten wurde ich verfolgt, in der Wüste und auf dem Meer bangte ich um mein Leben. Und wie oft wollten mich Leute verraten, die sich als Christen ausgaben. Mein Leben war voller Mühe und Plage. Oftmals habe ich Nächte durchwacht. Ich kenne Hunger und Durst. Ich musste häufig ohne Essen auskommen und war schutzlos der Kälte ausgesetzt. Aber das ist noch längst nicht alles. Tag für Tag lässt mich die Sorge um alle Gemeinden nicht los. Wenn einer schwach ist, dann trage ich ihn mit. Wird jemand zum Bösen verführt, quält mich brennender Schmerz. Wenn ich mich also schon selbst loben muss, dann will ich mit den Dingen prahlen, an denen man meine Schwachheit erkennen kann. Okay, das erstmal soweit. Da sehen wir, was Paulus in seinem Leben alles erlebt hat. Das reicht für 4 Menschenleben, was er erfahren hat. Und doch merken wir, wie Paulus eben im Philipperbrief sagt, ich habe gelernt, mit jeder Lebenslage zurechtzukommen. Und wir spüren bei ihm hier keine Verbitterung. Und was ist der Schlüssel dazu? Er sagt in Philipper 4, Vers 13, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Das ist einer der am meisten missverstandenen Verse in der ganzen Bibel. Wenn man ihn von seinem Kontext rauszieht, von seiner Umgebung, dann kann man ihn sehr leicht missverstehen, wenn Paulus hier so allgemein spricht. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Natürlich kann ich nicht alles. Ich werde nicht lernen zu fliegen. Ich werde nicht lernen, unter Wasser zu atmen. Ich werde bestimmte Sachen nicht schaffen. Natürlich kann Gott in seiner Gnade auch mir vielleicht sowas ermöglichen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Wir müssen das in seinem Zusammenhang verstehen. Und ich habe mal so ein Beispiel mitgebracht, ein bisschen scherzhaft, ein bisschen was zum Lachen. Ich sage immer, wenn wir Christen nicht über uns selbst lachen, dann werden andere über uns lachen. Von daher einfach mal so, wie man das missverstehen kann, in eine komplett absurde Richtung. Ein Artikel aus einer christlichen Satirezeitung. Anbetungsleiter beruft sich auf Philipper 4, Vers 13, um in seine Skinny Jeans zu passen. Anbetungsleiter Brad Hotbox Jackson fand sich am Sonntagmorgen in der unglücklichen Situation wieder, nicht in seine Levi's 513 Skinny Jeans der Größe 30 hineinzupassen. Der Gitarrist und Sänger hat sich Angaben zufolge auf Gottes Verheißung in Philipper 4, Vers 13 berufen, dass er alles tun könne durch Christus, der ihn stark macht. Zitat, und das beinhaltet auch, mich in eine Hose zu quetschen, die 3 Nummern zu klein für mich ist. Geht mir auch jeden Sonntagmorgen so. Ich bitte dich nun, lieber Gott, dass du mir alles möglichst machst durch den, der mich stark macht. Bitte Gott, lass mich irgendwie in diese super schmale Hose passen, nur dieses eine Mal, sodass ich dich während der Anbetungszeit verherrlichen kann. Jackson berichtete später, dass ein Wunder geschah, kurz nachdem er diese magischen Worte ausgesprochen hatte, und es war ihm möglich, die Hose anzuziehen, als wäre das tatsächlich meine passende Größe. Gott mutet uns nicht mehr zu, als wir tragen können, berichtete Jackson seiner Frau auf dem Weg zum Gottesdienst. Aber könntest du fahren? Ich kann meine Knie nicht mehr beugen, um die Pedale richtig zu bedienen. Da merkt mir, das ist nicht das, was hiermit gemeint ist bei Paulus. Bedeutet nicht, dass ich mir irgendwelche absurden Sachen ausdenken kann und sagen kann, alles kann ich durch Christus, weil dann ist wieder Frustration angesagt. Das ist wieder komplett an der Realität vorbei. Paulus bezieht das hier auf das, was er vorher geschrieben hat. Deshalb ist Kontext, Zusammenhang immer König, wenn wir Bibel lesen. Keinen Vers einfach aus dem Zusammenhang reißen. Paulus meint, dies alles, was ich dir geschrieben habe, euch geschrieben habe, das alles konnte ich durch Jesus Christus. Ich habe es geschafft, mit Mangel und mit Reichtum umzugehen. Ich habe es geschafft, mit Hunger klarzukommen und mit genug zu essen klarzukommen, weil ich mit Christus im Dienst bin und weil er mich stark macht, weil er mir hilft, mit diesen Situationen im Leben klarzukommen. Also im Grunde müsste man sagen, ich kann mit jeder Lebenslage klarkommen, weil Christus mir die Kraft dazu gibt. Das ist natürlich die Frage, wenn man es fragt, was bedeutet das praktisch? Das ist die Frage, was bedeutet überhaupt Mangel zu haben? Und was bedeutet Armut? Was bedeutet das? Es gibt da zwei Definitionen von. Die absolute Definition von Armut bedeutet, ich komme mit 60 Euro im Monat zurecht. Wenn ich drunter bin, bin ich offiziell absolut arm. Das hat natürlich nichts mit unserer Lebensrealität hier in Deutschland zu tun. Und es gibt eine andere Definition, relative Armut. Das sind 60% des Median, des mittleren Einkommens. Momentan, 2015 waren das pro Person 1033 Euro im Monat. Wenn ich so viel zur Verfügung habe, darüber bin ich nicht mehr arm, darunter bin ich arm. Und das steigt natürlich, diese Grenze, je nachdem, wie hoch die Einkommen steigen. Je stärker die Einkommen steigen, umso höher wird diese Armutsgrenze gesetzt und plötzlich sind die Leute arm, obwohl sich bei denen nichts geändert hat, die vorher nicht darunter gefallen sind. 1033 Euro im Monat mit Kindern und so wird das natürlich mehr. Dann ist die Frage, wie definieren wir für uns, sind wir arm oder reich? Das ist natürlich eine ganz persönliche Wahrnehmung. Und die Gefahr ist dann, sich zu vergleichen. Und dann erlebt man sich als arm. Der kann öfter in Urlaub. Der hat einen größeren Fernseher. Der hat ein tolleres Auto. Und dann empfinden wir uns als arm, obwohl wir weit weg davon sind, wirklich arm zu sein. Das ist die Frage, wie gehen wir damit um? Was ist Reichtum? Absolut gesehen sind wir alle reich. Keiner von uns muss hungern. Keiner von uns muss sich Sorgen machen, wo er übernachten kann. Für jeden gäbe es Platz, für jeden gäbe es Essen, für jeden gäbe es Versorgung. Das ist also eine Frage auch da, wie empfinden wir uns wieder? Wie gehen wir jetzt auch mit Reichtum und Überfluss um, wenn wir eben diesen Überfluss haben? Wie lernen wir mit Geld umzugehen? Und der Schlüssel dazu ist, mit Geld umzugehen lernen, wenn man wenig davon hat. Sich von Geld trennen zu können, wenn man wenig davon hat. Schon den Kindern beizubringen, Geld loslassen zu können, wenn sie Taschengeld bekommen, wenn sie wenig davon haben. Denn die Illusion ist es, dass wir sagen, momentan habe ich nicht genug, ich werde das machen, wenn ich genug habe. Das Problem ist, der Appetit wächst mit dem Essen. Je mehr Geld ich habe, umso mehr steigen meine Wünsche und Bedürfnisse und umso weniger werde ich das Gefühl haben, dass ich wirklich was abgeben kann. Das ist das Paradoxe. Die Reichsten geben in der Regel am wenigsten. Und wir müssen lernen zu geben, wenn wir wenig haben. Dann werden wir es auch können, wenn wir viel haben. Das ist ein Schlüssel, um mit Geld weise umzugehen. Und das alles lernen wir durch den, der mich stark macht, durch Christus. Der ist der Schlüssel dafür, dass wir lernen, unsere Umstände anzunehmen. Dass wir uns nicht vergleichen. Dass wir nicht gucken, wie stehen wir da im Vergleich mit anderen. Und dass wir lernen, uns von Armut, von Bedrängnis, dass wir lernen, nicht daran zu verzweifeln, sondern dass wir lernen, damit weise umzugehen. Uns darauf einzustellen, einzurichten damit. Zu sagen, okay, dann ist das jetzt halt so. Dann kann ich mir nicht alles leisten, was ich mir gerne wünsche. Und lernen, damit umzugehen. Auf der anderen Seite, wenn wir Überfluss haben, wenn wir merken, so viel und so viel Geld bleibt am Ende des Monats einfach übrig. Was kann ich mir noch alles kaufen? Dass wir lernen, auch mit Überfluss weise zu leben, nicht abzuheben. Und dass wir den Blick für Gott und für die anderen dabei nicht verlieren. Wie die Gleichnisse, die Jesus bringt von den Reichen, die meinen, jetzt habe ich alles. Und am nächsten Tag sterben sie und alles, was sie haben, hat ihnen nicht geholfen. Mit Armut umzugehen, mit Reichtum umzugehen. Mit jeder Lebenssituation lernen umzugehen. Und mit Gottes Hilfe dann auch zu sagen, dass Gott dir ein Ja zu deiner Lebenssituation schenkt. Gott schenkt dir ein Ja zu deiner Lebenssituation. Ein weises Ja. Ein vernünftiges Ja zu deiner Lebenssituation. Das ist das, was wir hier aus dem ersten Abschnitt lernen können. Dann gibt es den zweiten Abschnitt, die Verse 14 bis 20. Dort sehen wir, wie Paulus jetzt eben angefangen von Vers 10 wieder anfängt, über das Verhältnis von ihm und der Gemeinde in Philippi zu sprechen. Wie er betont, dass er nur von ihnen Geld angenommen hat. In anderen Gemeinden, wenn er dort Gemeinden gegründet hat, hat er zum Beispiel als Zeltmacher gearbeitet. Hat seinen eigenen Lebensunterhalt verdient. Hat sich nicht von anderen finanziell unterstützen lassen, aber von den Philippern schon. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist der Unterschied? Wieso hier das eine, wieso dort das andere? Und ich denke, es gibt einen vernünftigen, einen guten Grund dafür. Dazu muss man ein bisschen das Gesellschaftssystem der damaligen Zeit verstehen. Gerade im römischen Umfeld gab es das sogenannte Patronatssystem. Da waren reiche Gönner, die viel Geld und Einfluss hatten. Und da waren andere Leute, die waren abhängig von der Macht dieser Reichen und Mächtigen. Wenn sie zum Beispiel Unterstützung vor Gericht brauchten oder wenn sie finanziell in Probleme kamen. Die sind dann hingegangen und haben ihn um Unterstützung gebeten. Und der Gönner hat das Geld gegeben, aber dafür stand die Person in der Schuld dieses Patrons und war ihm an ihn gebunden, wurde abhängig von diesem Patron. Und der Abhängige erwartete Schutz vom Patron und der Patron erwartete Gegenleistung, Dienste von dem, der ihn unterstützt worden ist. Ein Abhängigkeitsverhältnis, ein starker Patron, ein schwacher Klient, Abhängiger. Diese Gefahr bestand auch in den Gemeinden. 1. Korintherbrief, wenn wir das unter diesem Schlüssel lesen, verstehen wir die Probleme, die dort entstanden sind. Und Paulus sah diese Gefahr. Und er wollte diese Gefahr nicht in Bezug auf die Gemeinden. Er wollte sich nicht als Patron verstehen, der gönnerhaft die Gemeinden betreut und sie waren ihm dann finanzielle Dienstleistungen schuldig. Und umgekehrt wollte er nicht Klient der Gemeinden sein, die ihn unterstützen, dass die sagen, du bist unser Apostel, wir unterstützen dich und jetzt erwarten wir dies und das und jenes. Und wenn er dann einen Brief schreibt, der sie kritisiert, dann sagen sie, Moment, stopp, aber wir unterstützen dich, was nimmst du dir heraus? Da können ungesunde Abhängigkeiten entstehen, gerade durch Geld, durch Finanzielles. Und dem wollte Paulus sich entziehen und hat sich deshalb gar nicht darauf eingelassen. Nur bei den Philippern hat er das zugelassen. Und wenn wir uns den Philipperbrief anschauen, dann merken wir, wieso. Weil es ein freundschaftliches Verhältnis gab. Weil er auf Augenhöhe mit denen unterwegs war. Und weil er das gemerkt hat von Anfang an. Wir haben nicht diese Vorstellung, dass ich denen was schuldig bin oder dass sie mir was schuldig sind. Und deshalb konnte er ihr Geld annehmen und wusste, sie werden damit keine Forderungen stellen. Und er konnte ihnen den Dienst tun und wusste, sie werden nicht abhängig von mir sein. Sondern es war ein partnerschaftliches Miteinander unterwegs sein bei einem gemeinsamen Projekt, nämlich die gute Nachricht von Jesus in die Welt zu tragen. Und dieses freundschaftliche Verhältnis trägt sich hier bis zum Schluss. Wir merken hier nirgendwo Manipulation bei Paulus. Nirgendwo den Versuch, sie in ein Abhängigkeitsverhältnis zu ziehen. Sondern er sagt ja deutlich, ich schreibe das nicht, um auf meine Not aufmerksam zu machen. Ich schreibe das nicht, damit ihr euch unter Druck gesetzt fühlt, mich finanziell weiter zu unterstützen. Ich komme gut klar, auch ohne eure Hilfe, bin aber dankbar für eure Hilfe und sie hilft euch zunächst einmal selbst, weil ihr mich unterstützt. Und da merken wir, von Herzen sucht hier der eine jeweils das Beste des anderen. Und der Kerngedanke hier ist, die Philipper haben Paulus mit der richtigen Einstellung unterstützt und sie haben keine Gegenleistung erwartet. Da war nichts verbunden mit Forderungen für das, was sie geleistet haben. Und Paulus macht deutlich, dafür, dass sie mit der richtigen Haltung gegeben haben, werden sie eine Gegenleistung bekommen von Gott. Er wird sie segnen. Er wird auf sie Acht geben. Er wird ihr Fürsorger sein. Weil die richtige Motivation da war, nichts zu erwarten von dem anderen. Und da ist die Frage auch hier wieder, eben das Finanzielle.
mit welcher Haltung geben wir? Mit welcher Einstellung unterstützen wir? Tun wir das überhaupt? Sind wir bereit abzugeben? Sind wir bereit, Opfer zu tun, wie Paulus das hier beschreibt? Auch finanzieller Natur. Und haben wir das Vertrauen darauf, dass Gott uns dann unterstützt? Dass wir nicht etwas verlieren, wenn wir spenden und abgeben, sondern dass wir im Gegenteil etwas gewinnen. Denn das Spenden tut zunächst einmal etwas mit dem Spender selbst. Nämlich, dass wir uns frei machen von der Macht von Geld und Besitz. Das ist ein Segen. Und dass wir erleben, dass Gott uns durchträgt. Und deshalb, als zum Beispiel Doro und ich nach Wolfsburg gezogen sind, wir hatten da die Anfrage aus der Gemeinde, wir haben uns dort beworben und wir waren in der Situation, uns zu überlegen, können wir uns das leisten? Das wäre ein finanzieller Rückschritt gewesen. Doro hat bei ihrem Papa in der Firma gearbeitet, dort hat sie mehr verdient als ich in der Gemeinde. Wir haben unseren Sohn gehabt, Benaja, der war da ein paar Monate alt, als wir vor dieser Frage standen. Und wir hätten dort nach Abzug der Miete, die drinne war, etwa 950 Euro zum Leben gehabt im Monat. Für drei Personen. Und wir haben schon vorher, als bei Doro gearbeitet hat und ich noch Student war, hatten wir eine Summe festgelegt, die wir spenden wollten. Das war ein ziemlich beträchtlicher Betrag für die Verhältnisse, die wir hatten. Und unsere Voraussetzung war, dass wir nichts von den Spenden reduzieren müssen, wenn wir nach Wolfsburg kommen. Sondern dass wir trotzdem an unserem Spendenziel festhalten können. Und trotzdem Monat für Monat klarkommen. In einer Stadt wie Wolfsburg, wo der normale Fließbandarbeiter brutto, ungelernt, 3000 Euro verdient. Das sind andere Verhältnisse gewesen. Und wir sind dieses Wagnis eingegangen. Wir haben gesagt, ja, wir trauen uns das zu. Und wir trauen es vor allem Gott zu. Und ich kann euch nicht erklären, wie. Aber wir haben in den ersten zwei Jahren nicht einen Monat gehabt, wo wir Minus gemacht hätten. Nicht einen einzigen Monat. Und wir haben nichts von unseren Spenden reduziert. Dann ist das Gehalt irgendwann gestiegen. Das war auch natürlich ein Beitrag dazu. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass Gott uns durchgetragen hat, weil wir bereit gewesen sind, auf Gott zu vertrauen. Was sind wir bereit abzugeben für das gute Werk Gottes? Was bist du bereit? Wir haben nächstes Jahr Pro Christ. Wollen wir zumindest, planen wir durchzuführen, sind am Überlegen. Im März, hier auch als Gemeinde. Und es ist jemand auf mich zugekommen oder hat das dann erzählt beim Gemeindeforum, dass er bereit wäre, für diese Zeit extra Urlaub zu nehmen. Weil es ihm ein Anliegen ist. Da opfert jemand seinen Urlaub für das Werk Gottes. Ein anderer sagt, sein Ziel ist es, seine Spenden abzubauen, um mehr Geld an die Gemeinde zu spenden. Seine Schulden abzubauen, um mehr Geld an die Gemeinden zu spenden. Das ist sein Ziel, auf das er zusteuert. Welche Wege sind wir bereit zu gehen? Welche Opfer sind wir bereit zu bringen? Im Vertrauen darauf, dass Gott mit uns unterwegs ist, dass er uns versorgt, dass er auf uns abgibt. Und da ist die Herausforderung für uns, bereit zu sein, etwas zu geben, ohne etwas zu erwarten. Wir konsumieren viel, wir geben viel Geld aus, aber wir erwarten in der Regel was. Wenn ich bei Edeka mein Geld an der Kasse lasse, erwarte ich eine Gegenleistung. Das ist kein Opfer und das ist keine Spende, sondern das ist ein Geschäft. Aber im Unterwegssein mit Gott zu lernen, nicht Geschäfte zu machen, sondern Opfer zu geben. Und dann sich überraschen zu lassen, was Gott daraus macht, auch für uns, für unser Leben. Das ist das, was ich aus dem Text als eine Herausforderung mitnehme. Das Vorbild, das Jesus uns eben gegeben hat, ich habe es erwähnt, bei G20, die Jugendlichen opfern andere für ihre Ziele. Sie opfern den Besitz von anderen für ihre Ziele. Das ist einfach. Ich kann gern dein Geld ausgeben für gute Ziele. Habe ich kein Problem mit. Die Herausforderung ist es, sich selbst zu opfern. Von sich was zu geben, so wie Jesus das getan hat, als er auf die Welt gekommen ist. Aber was können wir aus diesem Text sonst noch für uns lernen? Und ich denke, wir können von Paulus, wie er sich beschreibt, wie er die Situation beschreibt, drei Sachen mitnehmen. Das erste ist Eigenverantwortung. Gerade in unserer Zeit ist das wichtig, wo wir immer mehr auf den Staat verlagern und meinen, er müsste liefern. Aber dass wir Eigenverantwortung lernen. Paulus hatte keine Erwartungshaltung an die Gemeinden. Paulus ist davon ausgegangen, sich selbst versorgen zu müssen, als Zeltmacher unterwegs zu sein. Erst einmal für sich selbst zu sorgen. Und das gilt auch für uns hier in der Gemeinde. Jeder von uns hat geistliche Eigenverantwortung. Jeder hat Verantwortung dafür, wie er sich in der Gemeinde einbindet, wie er sich in die Gemeinde investiert. Unsere Gemeinde, und das sage ich ganz offen, ist kein Dienstleister. Wir sind nicht ein Dienstleister, den man in Anspruch nimmt, wo man sagt, wenn ich Hilfe brauche, wenn ich Gebet brauche, die Gemeinde ist da, um mir das anzubieten. Ja, das sind wir, aber wir sind kein Dienstleister, sondern wir sind eine Lebensgemeinschaft. Und dazu gehört, dass man gegenseitig unterwegs ist, aber dass man auch für sich selbst auf sich achtet. Dass man auch überlegt, wenn ich in die Gemeinde integriert werden möchte, dann muss auch ich was dazu beitragen. Dann kann ich nicht nur erwarten, dass die anderen was liefern, sondern auch ich muss etwas investieren. Ich kann nicht nur erwarten, dass die anderen springen und hopsen, wenn ich was brauche und mich ansonsten von der Gemeinde fernhalten, wenn ich nichts brauche. Eigenverantwortung, auch im geistlichen Leben, die wird mir Gott niemals abnehmen. Und die wird auch die Gemeinde dir nicht abnehmen können und auch nicht abnehmen wollen. Aber das andere ist, was Paulus auch deutlich macht, sich nicht in Abhängigkeiten begeben, die zu Problemen führen können. Paulus wollte keine Abhängigkeiten entstehen lassen, die problematisch sind, die ungesund sind. Und das kann bei uns bedeuten, dass wir andere nicht in Abhängigkeit zu uns führen. Dass wir ihre Kräfte aussaugen, dass wir sie überfordern und dass wir ihnen den Eindruck geben, ohne dich werde ich nichts schaffen. Sondern dass wir andere eben nicht in Abhängigkeit zu uns führen. Und dass wir uns von anderen auch nicht in Abhängigkeit von ihnen führen lassen. In ungesunde Abhängigkeiten. Es gibt gesunde Abhängigkeiten, in der Ehe zum Beispiel. Das ist eine sehr gesunde Abhängigkeit, auch in der Familie. Aber es gibt auch ungesunde Abhängigkeiten. Und dass wir auch darauf achten, leben wir hier in ungesunden Abhängigkeiten voneinander? Nein, das ist nicht gut. Und dann muss jeder auch wieder auf seine Eigenverantwortung achten. Für sich selbst und für den anderen. Und das Dritte ist aber, ja, Eigenverantwortung, ja, keine Abhängigkeiten und trotz alledem unterstützen und helfen. Frei von Erwartungen, das wäre wieder mit Abhängigkeit verbunden. Frei von Ansprüchen, sondern wir helfen aus der Liebe Gottes, weil er uns geholfen hat. Dass wir anfangen zu lernen abzugeben. Geld, ja, aber auch Zeit, Nerven, Aufmerksamkeit, vieles Verschiedene. Geben ohne Ansprüche, dass wir keine Gegenleistung dafür erwarten, dass wir nie eben keine Abhängigkeiten schaffen und das Vertrauen zu haben in Gott, dass er wahrnimmt, was wir tun und dass er das auf eine seine eigene Art und Weise auch irgendwie uns widerspiegelt, zurückgibt. Auch da keine Erwartung, dass Gott uns geben muss. Ich gebe hier 1 Euro und ich erwarte von dir, Gott, 2 Euro. Das wäre wieder falsch. Sondern ich gebe und ich lasse mich überraschen. Und das kann hier ganz praktisch anfangen bei uns in der Gemeinde. Dass wir, wenn Gottesdienst zu Ende ist, dieser Teil des Gottesdienstes bei den Gesprächen auch einen Blick dafür haben, wer ist hier neu in der Gemeinde? Auf wen kann ich zugehen? Wer steht alleine rum? Das kann bedeuten, dass ich mein Ego opfern muss, vielleicht meinen Stolz, vielleicht meine Unsicherheit opfern muss, weil ich nicht weiß, wie die Person reagieren wird. Ich weiß nicht, das ist ein komischer Kauz. Ich weiß nicht, was wird er sagen. Wird er mir meinen Sonntag kaputt machen? Das kann ein Opfer sein, das wir bringen. Aber es ist ein gutes Opfer. Und dass wir auch bei den Gesprächen eben gucken, auf den anderen achten. Und nicht nur über uns selbst reden. Dass wir bei solchen kleinen Sachen lernen, füreinander da zu sein. Und deshalb als Schlussfolgerung daraus, sei bereit, dich in Gottes Werk zu investieren. Sei bereit, dich in Gottes Werk zu investieren, ohne die Erwartung zu haben, dass etwas zurückkommt. Als Opfer. Als Spende. Und dann die letzten 3 Verse sind nur noch ein Abschluss, wo Paulus eben dann den Brief beschließt, wie er das oft tut, mit einem Segen, mit Grüßen, auch da die Perspektive zu haben, über uns als Gemeinde hinauszuschauen, zu sehen, was es noch an Gemeinden um uns herum gibt. Aber als Zusammenfassung können wir dann über diesen Abschnitt, diese ganzen Verse auch setzen. Lebe frei von Umständen. und gebe mit freiem Herzen. Lebe frei von Umständen, egal welche Situation dich erwarten. Und gebe mit freiem Herzen, in welcher Form auch immer, das, was Gott dir aufs Herz legt. Amen.